Deutschlandfunk, Europa heute.
Während das Post-Brexit-Freihandelsabkommen mit den Briten nach wie vor auf der Kippe steht, könnte ein anderes EU-Handelsabkommen noch in diesem Jahr zustande kommen, und zwar mit China. Seit 2014 verhandelt die Europäische Union mit den Chinesen über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen, und Angela Merkel hat während der deutschen Ratspräsidentschaft offenbar nochmal ordentlich aufs Tempo gedrückt. Im Kern geht es um bessere Wettbewerbsbedingungen für europäische Firmen in China und auf der anderen Seite bessere Investitionsmöglichkeiten für chinesische Unternehmen hier in der EU. Allerdings ist das Abkommen nicht unumstritten. EU-Parlamentarier etwa von den Grünen kritisieren, es sei zu einseitig zugunsten der Chinesen gestrickt. Und auch das Mercator-Institut für China-Studien hält es für problematisch. Und ich bin jetzt mit dem Direktor des Instituts, Mikko Huttari, verbunden. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Huttari, zahlt die EU für ein Abkommen mit China einen zu hohen Preis?
Ich denke, dass wir uns zumindest der Kosten sehr klar bewusst sein müssen. Zum einen, vielleicht nochmal zum Kontext, das ist kein umfassendes Handelsabkommen, kein Wirtschaftsabkommen, im weitesten Sinne ist ein Investitionsabkommen. Und sollte uns klar sein, dass wir da sozusagen jetzt weit entfernt sind von einem Abkommen, wie wir es mit Brexit im Rahmen mit dem UK verhandeln oder mit anderen Partnern. Aber ich denke, wir sollten erstmal zurückschauen. 7 Jahre ist das jetzt verhandelt worden. Und in dem Kontext ist doch klar, dass das, was wir uns an Zielen gesetzt haben, damals zumindest nur sehr teilweise erreicht worden ist. Ja, es gibt mehr Marktzugang für europäische Unternehmen dort. Es gibt auch beschränkte Fortschritte mit Blick auf fairen Wettbewerb. Das ist anzuerkennen. Gleichzeitig ist doch auch klar, dass das Ganze in einem geopolitischen Kontext stattfindet und viele andere der Ziele, die wir eigentlich erreichen wollten, damit nicht erreicht worden sind.
Welche sind nicht erreicht worden?
Also zum einen war das Ziel, hier wirklich umfassende Gleichbehandlung für europäische Unternehmen in China zu erreichen. Und davon sind wir weit entfernt. Es gibt da Klauseln in dem Abkommen, die sozusagen Staatsunternehmen auf der chinesischen Seite disziplinieren sollen. Es gibt auch mehr Transparenz, Berichtspflichten mit Blick auf Subventionen beispielsweise. Aber die Einklagbarkeit und auch die Durchsetzungsfähigkeit mit Blick auf diese Klauseln ist extrem beschränkt. Und insofern nochmal gemessen an dem ursprünglichen Standard, den wir da angesetzt haben, sind wir nicht dort, wo wir sein wollen. Es gibt auch weiterhin viel Unklarheit und immer noch Verhandlungsmasse mit Blick auf Chinas Commitments, also Verpflichtungen auf beispielsweise Arbeitsschutzstandards, Nachhaltigkeit und Ähnliches. Und das sind alles Dinge, die eigentlich aus europäischer Perspektive, wenn man da einen prinzipientreuen Ansatz wählt, sichergestellt sein müssten. Und das sind sie derzeit nicht.
Warum ist das so?
Nun, zum einen ist klar, China ist ein gewichtiger Verhandlungspartner. China, Peking lässt sich da nichts vorschreiben und hat natürlich auch alles Recht, seine eigenen Interessen in so einer Verhandlung durchzusetzen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass wir uns mit Blick auf die Verhandlungstaktik vielleicht auch ein Bein selbst gestellt haben. Die Bundeskanzlerin hat klar gemacht, zum Ende des Jahres soll dieses Abkommen stehen. Und dann 3 Wochen vor Ende des Jahres bekommen wir ein verbessertes Angebot auf den Tisch gelegt und sollen dann zuschlagen oder Nein sagen. Also das ist aus Verhandlerperspektive sicherlich zu hinterfragen, ob wir hier wirklich den nötigen Verhandlungsdruck selbst herstellen konnten. Und am Ende des Tages ist auch klar, die Europäische Union ist ein offener Markt und als offener Markt haben chinesische Investoren in Europa ja schon vollständig fast freien Zugang hier. Da ist es schwer, daraus dann sozusagen Verhandlungsdruck auf die andere Seite auszuüben.
Sie haben die Kanzlerin erwähnt. Ist das Ganze vielleicht auch zu sehr von deutschen Exportinteressen geprägt?
Von deutschen Unternehmensinteressen ist es sicherlich geprägt. Exportinteressen nur im weitesten Sinne. Es sind ja die Unternehmen, die dort sich ansiedeln wollten und dort Produktionsstätten und Forschung und Entwicklung aufbauen wollen. Aber es ist klar, dass Deutschland hier eine ganz gewichtige Rolle in dem Prozess gespielt hat. In aller Fairness, wir sollten auch anerkennen, dass auch beispielsweise Präsident Macron in Frankreich sich hinter dieses Abkommen stellt, auch die Europäische Kommission, das ja im Namen der Mitgliedstaaten verhandelt und zuletzt am Freitag in einer Botschafterrunde in Brüssel zumindest kein Widerstand von vielen Staaten signalisiert worden ist. Insofern, ja, sicherlich große deutsche Interessen, aber ich würde da nicht zurückstellen, dass es auch andere europäische Staaten gibt, die das durchaus unterstützen.
Eine Bedingung des Europaparlaments, dass ein Abkommen ja billigen müsste, ist die Abschaffung von Zwangsarbeit in China, die Einhaltung der ILO-Regeln, der Regeln der Internationalen Arbeitsorganisation. Könnte ein solcher Deal letztlich die Menschenrechtslage in China verbessern?
Es wäre ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, ja. Natürlich ist allen bewusst, dass die Unterschrift oder die Absichtserklärung, bestimmte Konventionen einzuhalten, gerade im Fall von China, nicht keine Garantie dafür sind, dass das dann auch tatsächlich passiert. Da haben wir genügend Beispiele in der Vergangenheit, wo solche Absichtserklärungen auch schon mal gemacht worden sind und es eben nicht dazu gekommen ist. Aber dennoch, und da auch wieder mit Blick auf sozusagen unsere normative und prinzipielle Glaubwürdigkeit, wenn wir so ein Abkommen derzeit in vollem Bewusstsein abschließen, dass in Teilen Chinas systematisch Menschenrechtsverletzungen in einem Ausmaß begangen werden, das höchst erschreckend ist, sollten wir uns natürlich fragen, auch da an der Stelle, was ist der Preis dafür, dass wir gerade für deutsche, europäische Unternehmen mehr Marktzugang bekommen.
Ja, Sie sprechen es an. Also die Grünen zum Beispiel im Europaparlament fordern auch, dass die Internierung und Zwangsarbeit von Uiguren vorher aufhören müsse. Wird sich China darauf einlassen? Man gibt das ja noch nicht mal zu.
Da gehe ich nicht davon aus, dass China sich sozusagen explizit dazu verpflichtet, irgendetwas an seiner Xinjiang-Politik zu ändern. Ich glaube, das wäre jetzt auch für den Verhandlungskontext ganz konkret wahrscheinlich zu viel verlangt, was wir verlangen sollten. Und da sollten alle europäische Akteure darauf drängen, dass wir selbstverständlich so ein Abkommen nicht unterschreiben, wenn nicht zumindest auf der Konventionsebene, das heißt der rechtlichen Verpflichtung, Arbeitsschutz mit Blick auch auf Zwangsarbeit oder das Verbot von Zwangsarbeit und andere ILO-Konventionen im Übrigen, dann auch tatsächlich rechtlich zu verankern.
Noch ganz kurz zum Schluss. Der künftige US-Präsident Biden will ja an Trumps China-Politik inklusive Strafzöllen wohl erstmal festhalten. Was würde der EU-China-Deal für das Verhältnis zu den USA bedeuten?
Nun, wir sehen das. Der nationale Sicherheitsberater der neuen Biden-Regierung hat bereits kommentiert vor wenigen Stunden, dass man doch sehr zeitnah mit Europa darüber sprechen möchte, was das eigentlich bedeutet. Wir haben hier einen parallelen Prozess. Gleichzeitig möchte Brüssel sozusagen seinen Kuchen mit den Amerikanern essen und sich stärker transatlantisch koordinieren in der China-Politik und trotzdem privilegierte China-Beziehungen pflegen. Das wird sich in der Form nicht so vereinbaren lassen. Auf einer Seite wird es Abstriche geben. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wo sich die Bundesregierung, wo sich Brüssel positioniert, wo es denn diese Abstriche geben soll.
Die EU-Staaten verhandeln mit China über ein Investitionsschutzabkommen. Welche Probleme damit verbunden sind, das habe ich mit Mikko Huotari vom Mercator-Institut für China-Studien besprochen. Dankeschön.